und herzlich willkommen zur Folge Nummer 231 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin für euch heute am Mikrofon der Solo-Entrepreneur des deutschen Schwimmsports. Die letzten zwei Episoden hatte ich Besuch von Merle und von Joshua und es war wirklich sehr unterhaltsam, all die verschiedenen Blickwinkel zu hören, zu diskutieren und euch zu präsentieren. Das haben wir jetzt beiseite gelegt und widmen uns in dieser Folge mal alleinig den folgenden Themen. Es sind die Nominierungen erfolgt vom Deutschen Schwimmverband für die Europameisterschaften und Junioren-Europameisterschaften in diesem Sommer in Paris und München. Dazu gibt es Ticket-Irritationen und wir beschäftigen uns in der Wissenschaft der Woche damit, was eigentlich einen hervorragenden Brustschwimmer, eine hervorragende Brustschwimmerin auszeichnet. Und dieses ganze Hörspiel in den nächsten 60 Minuten wird euch präsentiert von Speedo und DFT Sports. Speedo mag euch sicherlich ein Begriff sein, spätestens seit wieder den deutschen Meisterschaften, wo dieser Schwimmausrüster, Schwimmartikelhersteller mit einem Stand vertreten war. Dort konntet ihr unter anderem eure eigene, völlig individuelle Schwimmbrille zusammenstellen. Da wurden ein bisschen Erinnerungen wach an die späten 90er, frühen 2000er, naja, wobei es waren vielleicht eher die mittleren 90er, als wir mit den Schwedenbrillen zwei verschiedene Brillenfarben kombiniert haben, Rot und Grün, um einen möglichen 3D-Effekt zu erzeugen. Das war jetzt hier auch bei Speedo möglich. Dort konntet ihr frei wählen zwischen Bändern, die ihr haben wolltet, zwischen dem Brillendesign, zwischen dem Nasensteg und euch ganz nach eurem eigenen Gusto das zusammenbasteln, was gerade zu eurer Stimmung passt. Dazu gab es noch eine Speedo-Lounge. Und so sorgt Speedo nicht nur dafür, dass ihr euch während der deutschen Meisterschaften wohlfühlt, sondern auch davor und danach mit dem perfekten und besten Equipment, das ihr euch im Trainings- und Wettkampfbetrieb vorstellen könnt. Checkt einfach mal den Link, der dort unten in den Shownotes ist. Da ist mit Sicherheit auch für euch im Shop etwas mit dabei. Der zweite Sponsor dieses Hörspiels ist der DFT Sport. Seit dieser Saison mit an Bord, euer kompetenter Partner in Sachen Trainingslager. Und gerade jetzt nach dem Höhepunkt, wenn es in die Auswertung geht, was ist eigentlich gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, fällt vielleicht der Blick auf die, naja, Saisonhöhepunkte, die sich da abzeichnen, auf die Klassenfahrten mit eurer Trainingsgruppe, nämlich die Trainingslager. Und da solltet ihr mal dringend einen Blick in den Katalog, in das Portfolio von DFT Sports werfen. Auch das habe ich unten in den Shownotes verlinkt. Einfach mal draufgehen und dann seht ihr, wo ihr euch vielleicht im Oktober, November, wenn es hier wieder grau und nieselig wird, irgendwo in der Sonne den schöneren Stunden hingeben könnt, im Freibad schwimmen könnt und ein bisschen mit in den Winter nehmt. So ist der DFT Sports unter anderem der Exklusivpartner von Soma bei, wo auch der DSV mit seinen Nationalmannschaften regelmäßig Station macht. Also für beide mal unten in den Shownotes die Links auschecken und dort draufklicken und dann findet ihr mit Sicherheit auch etwas für eure schwimmerische Karriere. Und damit steigen wir ein in die inhaltlichen Geschehnisse dieser Episode, zum Starten mit einem Nachtrag für die deutschen Meisterschaften. Und die Folge heißt nicht umsonst Festivalfieber, denn kaum ist man vom ersten Festival erholt, steht das nächste schon vor der Tür und die Erholung war auch dringend nötig nach diesen deutschen Meisterschaften, die uns hier durch die vergangenen Wochen gebracht haben. Es ist wie immer in der Schwimmhalle zu lang, ein bisschen, vielleicht ein, zwei Tage, es ist ein bisschen zu laut, es sind zu viele Leute, es ist zu wenig Schlaf und vielleicht auch ein bisschen zu viele Getränke des Abends, aber nicht weiter sagen. Eine Sache vielleicht noch, die ich da in den vergangenen Jahren gelernt habe, das Essen, das regelmäßige, klingt jetzt wirklich ganz simpel und stumpf, aber das gute und regelmäßige Essen ist in meinen Augen völlig underrated als Powerboost. Wer sich dort mal durch zwei Tage zu wenig Nahrung gekämpft hat und dann versucht hat, noch Höchstleistung zu bringen, wird das vielleicht bestätigen können oder kriegt jetzt seinen kleinen Aha-Moment, wo es dann heißt, das ist eigentlich richtig, die Mittagspause ist nicht so richtig vorhanden und abends, naja gut, dann ist es auch schwierig noch was Gutes zu finden oder sich irgendwo hinzusetzen, was nicht von Schwimmern oder Schwimmerinnen überfüllt ist, aber ich kann es nur jedem ans Herz legen, gönnt euch dort mal ein schönes, gemütliches Abendessen, vielleicht in ruhiger Atmosphäre und dann geht das alles schon etwas besser, ruhige Atmosphäre, auch das Stichwort. Als es dann am Sonntag um 22.30 Uhr für mich zurückgehen sollte, war noch reichlich Zeit und ich hatte mir ein schönes Irish Pub ausgesucht, um nochmal die letzten Nahrungsvorräte, um mir die Energievorräte aufzufüllen. Nun ja, da gab es Live-Musik, ungefähr 160 Dezibel, Ich hatte meinen Gehörschutz leider vergessen und der Whisky war dann auch nicht so gut und so richtig bequem war es auch nicht, so dass ich nach einigen Minuten apathischen Rumstehens dort an der Friedrichstraße im Irish Pub rückwärts rausgestolpert bin und dann doch zum etwas ruhigeren Italiener nach nebendran gegangen bin. Dort war es ein bisschen teuer, dafür aber viel besser stimmungspassend. Eine Auswertung von der deutschen Meisterschaft bin ich euch noch schuldig, und zwar das Tippspiel zwischen der guten Merle und mir. Ich war ein bisschen überrascht. Es sind ja insgesamt 102 Punkte möglich gewesen. Wir haben ja alle 51 Entscheidungen durchgetippt. Ne, alle 27 Entscheidungen bei den Männern, alle 27 Entscheidungen bei den Frauen. Oh Gott, jetzt muss ich kurz überlegen. Ist egal, es gab 102 Medaillen zu verteilen. So, das kann man jetzt durch zwei teilen, sind 51 Geschlechter, macht 17 Entscheidungen pro Geschlecht. So, jetzt wird ein Schuh draus. Also, 17 Entscheidungen bei den jeweiligen Geschlechtern, Gold, Silber, Bronze. Also, 102 Punkte waren möglich. Lange Vorrede für das, was jetzt eigentlich kommt. Und ich lüpfe den Hut und sage herzlichen Glückwunsch an Merle für den Sieg. Es war knapp. Nämlich 48 zu 44 Punkte. Sie holt jeweils 2 Punkte mehr bei den Frauen, 2 Punkte mehr bei den Männerentscheidungen. Und ich sag mal so, wir hatten beide unsere Highs und Lows. Sie fiel ein bisschen auf die Nase, weil Julian Koch krankheitsbedingt gar nicht angetreten war. Das war dann schon mal direkt 1 Punkt weniger. Dafür habe ich meinen KG Winkler Rückenpunkt nicht bekommen, weil Cage entschieden hat, die 50 Rücken auch gar nicht auf die Startbrücke zu laufen. Was ich viel überraschender fand, war eigentlich tatsächlich, dass wir nicht mal die Hälfte der Punkte geholt haben. Hätte mich vorher jemand gefragt, hätte ich gesagt, boah, das Schwimmen ist schon insofern tatsächlich vorhersehbar, als dass da Gold, Silber, Bronze vielleicht doch in mehr Entscheidungen schon einigermaßen klar vergeben sind. Aber wer kann denn auch ahnen, dass zum Beispiel die gute Victoria die 50 Meter Rücken zieht gegen Lina, die da als ganz klare Top-Favoritin nach dem Abmelden von Lise ins Rennen gegangen war. Und dann zerschlugen sich noch die ein oder anderen Punkte Hoffnungen sicherlich, weil auch über die 1500 Freistil bei den Frauen mit den Abmeldungen von Sydney Ferch, von Maya, von Julia, von Leonie auf einmal so ein halber A-Finallauf bei den deutschen Meisterschaften gefehlt hatte und damit nicht mehr viel übrig blieb, was man überhaupt noch hätte richtig tippen können. Ein großes Chapeau oder mal die völlig wahnwitzige Frage an euch gerichtet, was stimmt eigentlich nicht mit euch da draußen? Wenn ihr mich hinter den Kulissen trefft im Finale und eigentlich der erste Gedanke ist, ey, sorry, dass ich nicht Dritter geworden bin und dir den Punkt versaut habe, finde ich das eigentlich ziemlich cool, also es lässt mein Herz höher hüpfen und es freut mich extrem. Ehrlicherweise sollte das aber vielleicht nicht euer erster Gedanke sein, ob jetzt André oder Merle den Punkt bekommt. Sei es drum, freue mich, dass ihr mitfiebert und dass das auf Anklang stößt und ja, scheinbar hat es vielleicht gar nicht so einen Druck aufgebaut. Ich bin ja da auch manchmal ein wenig unsicher, wenn wir uns da in die Waagschale legen und den ein oder anderen vermeintlichen Außenseiter in die Medaillenränge hieven, ob das nicht hier und da ein wenig überfordernd ist. Sehr, sehr schön, mit euch da zu lachen und zu feixen hinter den Kulissen. Das hat echt Spaß gemacht. Bleiben wir bei den Medaillen und bringen einen kleinen Statistik-Fun noch mit rein. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, oder wir machen die hier immer wieder auf, ich und ihr an den am Beckenrand. Wie sieht das eigentlich mit den ausländischen Aktiven aus? Wie ist das mit den Eingekauften oder die Deutschen, die im Ausland trainieren? Wie erfolgreich sind die eigentlich und schmücken wir uns da nicht vielleicht mit den Erfolgen des deutschen Schwimmsports mit fremden Federn, wenn dort die Leistungen eigentlich im Ausland antrainiert werden und dann für den DSV, für das Schwarz-Rot-Gold erbracht werden? Jetzt war die Ausländerquote, in Anführungsstrichen Ausländerquote, die Quote an im Ausland trainierenden Sportlerinnen und Sportlern, klingt vielleicht ein bisschen korrekter, sehr, sehr hoch bei diesen DM. Und von den 102 Einzelmedaillen gingen insgesamt 23 an eben jene Aktive und 79 Medaillen blieben bei Aktiven, die auch hier innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik ihre Bahnen, ihre Trainingsbahnen ziehen. Ist das viel oder wenig? Ich habe wirklich absolut gar keine Ahnung. Rund ein Viertel ist es, wenn wir da ganz großzügig runden, sind das 92 von 102, also ungefähr ein Viertel. Ich weiß es nicht, kenne die Statistik der letzten Jahre nicht, weiß auch nicht, ob es jemals so viele waren, die dann hier in Berlin am Start waren, aber nur mal ums gehört zu haben, 23 zu 79 die absolute Zahl. Meinen Augen aber auch ein strukturelles Problem, das in Deutschland existiert und gar keins, das im Deutschen Schwimmverband existiert. Hätten wir bessere Bedingungen, um Studium oder Arbeit und Leistungssport miteinander zu verknüpfen, würden mit Sicherheit auch viel mehr Aktive hier in Deutschland bleiben und nicht den Weg in die USA suchen. Vielleicht kommt jetzt auch irgendwann nochmal die Gelegenheit dazu, in den USA dort vielleicht sogar Geld zu verdienen durch das NIL-Agreement. Dann wird das hier sowieso nochmal schwerer, die Aktiven hier zu halten. Aber da sind wir im Schwimmen, glaube ich, dann auch in den USA noch relativ weit weg, als dass dort signifikante Beträge bei rumkommen. Nichtsdestotrotz, so ein Vollstipendium an einer amerikanischen Uni, wer kann es verdenken, wenn man dieses Angebot annimmt? Und so ist es einfach, dass wir bis in den Juniorenbereich, also dort, wo die Eliteschulen des Sports greifen, bis zum Abitur, wirklich sehr, sehr gut und sehr stark aufgestellt sind. Und sobald es dann in die Universitätskarriere geht und das nicht vielleicht mündet in eine Förderung durch die Bundeswehr oder durch die Polizei, das Ganze häufig dann doch sehr, sehr dünn aussieht. Ein paar abschweifende Gedanken noch dazu. Damit können wir auch inhaltlich eigentlich in Berlin bei den deutschen Meisterschaften bleiben, denn eine Sache war noch mit dabei. Wir haben ziemlich viel am Beckenrand diskutiert über Training und Technik, mit viel Anschauungsunterricht, mit viel Austausch, gegenseitigem Verständnis. Das war echt cool, das hat wirklich auch wieder richtig viel Spaß gemacht. Das sind Dinge, die funktionieren am Fernsehbildschirm halt nicht und deswegen fahre ich da auch immer wieder gerne hin und vorbei. Auch wenn ich einen Anfängerfehler begangen habe dieses Jahr, hatte kein Schwimmzeug, kein Badezeug mit dabei, um da selber mal in der Mittagspause noch ins Becken reinzuspringen. Ein kleiner Anfängerfehler, der mir sicherlich in den kommenden 6 Tagen nicht nochmal passieren wird. Da habe ich dann Sport- und Schwimmsachen mit Sicherheit dabei. Eigenes Schwimmtraining ist auch das Stichwort vom vergangenen Wochenende. Gab zweimal Kopfschmerzen meinerseits, als ich hier in der Sonne in Hamburg meine Bahnen gezogen habe und dann auf der ungefähr 80 cm tiefen Beckenseite, Pi mal Daumen, zu doll nach hinten geguckt habe, ob ich da nicht gleich jemandem draufschumme auf den kommenden 25 Metern und dann blieb der Kopf zu weit unten und dann machte es zweimal Donk auf dem Edelmetallboden. Naja, die Beule ist überschaubar groß geblieben. Und damit ging es dann auch in die verbleibenden 70 Minuten Trainingszeit in der Sonne. Jedenfalls, glaube ich, können wir guten Gewissens sagen, es markiert den ersten echten Besuch im Freibad und damit ist die Sommersaison dann auch eingeläutet. Mit der festen Hoffnung, dass es sich etwas mehr verteilt in den kommenden Tagen, denn als Samstag hier in Hamburg wirklich die Sonne rauskam, hatte ich erst ein anderes Bad im Sinn, wo ich hin wollte und war dann solide 20 Minuten mit dem Fahrrad unterwegs. Bog ums Eck und sah, dass ich nicht alleine war mit der Idee, weil sich die Schlange nicht bis nach draußen türmte, aber nicht etwa 3 oder 5 Menschen, die dort warteten, sondern eher so 40. Und nach 20 Minuten hatte ich mich dann auch in den Schwimmhallenvorraum gewartet, hatte noch so ungefähr 10 Minuten vor mir, bis ich dann wohl auch dran gewesen wäre, wenn nicht der Bademeister gekommen wäre, mit dem Megafon im Anschlag und sagte, es tut uns leid, aber alle Schränke besetzt, Schwimmbad voll, wir kriegen das nicht mehr gehandelt, wir machen jetzt Einlassstopp und in ungefähr 30 Minuten gucken wir uns die Situation mal an, wie es dann aussieht und dann lassen wir vielleicht wieder Menschen rein. Also aufs Fahrrad geschwungen und dann in dieses kleine Außen-Edelstahlbecken gefahren und dort noch ein wenig die Sonne genossen. Sei es drum, die Sommersaison ist damit eingeläutet und Sommer ist auch das Stichwort, wenn wir zu den News der vergangenen Woche kommen, denn dort geht es um die Nominierung für die Wettkampf-Highlights im Sommer. Ja, und ich glaube, da können wir einmal ganz frohen Mutes nach Paris und nach München blicken. Denn der Deutsche Schwimmverband hatte die Qual der Wahl und hat sich entschieden, ey, wir nehmen alles mit, was Norman erfüllt hat, völlig zu Recht, Europameisterschaften, das in Anführungsstrichen kleinste internationale Event im Erwachsenenbereich, wenn nicht Erfahrung sammeln, dort, wo denn dann. Und so nominiert der DSV insgesamt 40 Aktive für die kontinentalen Meisterschaften in der französischen Hauptstadt. Ich habe mal hier Rekordgröße Fragezeichen hingeschrieben. Davon war im German Aquatics Artikel nicht die Rede und eigentlich sind die statistisch immer ziemlich gut aufgestellt, habe jetzt aber selber die Research nicht betrieben, ob es jemals ein größeres Team bei Europameisterschaften gegeben hat. kann man sicherlich nochmal machen, wenn wir uns Richtung Wettkampfdurchführung dann bewegen. 15 Frauen, 25 Männer sind nominiert worden vom Deutschen Schwimmverband und wer genau aufgepasst hat, der ist vielleicht kurz stutzig geworden und hat gehört, Mensch, Moment mal, letzte Woche hat doch André hier dem Joshua erzählt, es sind 41 Aktive gewesen, warum denn jetzt bloß 40, die mitfahren? Richtig gut aufgepasst, wer das noch im Kopf hatte. Wir gehen die Namen durch und stellen fest, zwei fehlen und das sind Juliana Butler und Mitja Bauer. Die beiden sind jetzt hier nicht eingeladen worden für die Fahrt nach Paris, sicherlich nachvollziehbar für die 17-Jährige und den 18-Jährigen, die nochmal auf der Junioren-Europameisterschaftsbühne in München internationale Erfahrung sammeln sollen, bevor es dann zu den Höhepunkten im Seniorenbereich geht. Heißt aber auch, 41 minus 2 macht nur 39 und jetzt sind doch aber 40 nominiert. Wie kann das sein, schreit ihr dort draußen. Ja, verstehe ich eure Panik. Kommen wir jetzt dazu, denn Auftritt, Vorhang lüftet sich, Julian Koch, der Neuzugang der University of Tennessee und deutscher Nationalmannschaftsathlet, der schon im Juniorenbereich auch Medaillen gewann mit dem Team, mit unter anderem, glaube ich, mit der Firma 100 Freistilstaffel, Firma 100 Lagenstaffel. Ist jetzt hier vorläufig nominiert worden vom Deutschen Schwimmverband. Kann man jetzt drüber streiten, I don't know, möchte da nicht zu harsch sein, schließlich schwamm er im Dezember schon unter der U23-EM-Norm über die 100 Meter Schmetterling. Tragischerweise waren inzwischen aber schon vier andere Aktive schneller und das bedeutet für ihn aktuell nur Rang 5 in der deutsch-internen Bestenliste mit 4/10 Rückstand auf Joscha Salchow. 52,28 die Zeit von Julian aus dem Dezember, 51,9, 51,8 die Zeit von Joscha Salchow bei den deutschen Meisterschaften. Für mich vielleicht auch diese 100 Meter Schmetterling, die wahrscheinlichste Verzichtsstrecke für Joscha bei den Europameisterschaften, sodass sich die Tür einen Spalt weit öffnet für Julian. Auf der anderen Seite können auch die Nominierungsbedingungen sein, ey, wir haben noch freie Plätze, es sind nicht überall vier Startpositionen vergeben, unter anderem über die 100 Meter Freistil ist ja möglicherweise ein Kandidat, der hier noch in die Verlosung reinschwimmen könnte. Ja, was ist die bisherige Meldezeit gewesen von Julian Koch über die 100 Meter Freistil bei den deutschen Meisterschaften? Wäre eine 49,60 gewesen. Das sind 4/10 über die U23-Norm oder vielleicht über die 50 Freistil ist noch ein Platz frei. 22,92 hier seine Meldezeit, aber das sind immerhin schon 7/10 über die U23-Norm oder die 50 Meter Delfin. 24,12 seine Zeit, 5/10, also eine halbe Sekunde über der U23-Norm. Also die wahrscheinlichste Chance auf eine Qualifikation für Paris hier über die 100 Meter Freistil oder nochmal ein richtiges Ding raushauen über die 100 Meter Delfin und einen der anderen vier von den Top 4 Plätzen verdrängen. Das wäre dann der 27-jährige Joscha Salchow. Unter welchen Bedingungen aber und bei welchem Wettkampf Julian sich qualifizieren kann, das gilt es noch zu definieren. Aber fest steht, glaube ich, wenn wir uns das hier angucken, das wird in der Tat sehr, sehr schwer. Da ist noch einiges an Zeit von der Uhr wegzuholzen, um die Norm zu unterbieten. Wer hat sich jetzt qualifiziert? Wir widmen uns einmal den Namen, die hier mit nach Paris fahren dürfen. Das ist bei den Frauen, Trommelwirbel. Angelina Köhler, Juliana Dora Bokschka, Nina Sandrin Jatzi, Isabel Gose, Nina Holt, Linda Roth, Maja Werner, Leonie Mertens, Nicole Meyer, Anna Elend, Lise Seidel, Yara Ferriefstahl, Noel Benkler, Lena Ludwig und Maja Tobin. Auf der Männerseite sind das Ole Braunschweig, Cash Liam Winkler, Luca Nigger-Ambruster, Lukas Mertens, Johannes Liebmann, Melvin Emudu, Jan-Malte Gräfe, Ole Mats Eidam, Fritz Dietz, Oliver Klemet, Sven Schwarz, Martin Wrede, Cedric Büssing, Finn Hammer, Julian Koch, Jano Beschnitt, Lukas Mazerat, Joscha Salchow, Timo Sorgius, Cornelius Jahn, Vincent Pasek, Björn Kammern, Jeremias Pock, Zubey Biltalf und Mattis Schönung komplettiert das Feld für den DSV. Keine Überraschung dabei, alle die Norm hatten, die dürfen auch mit. Das sind insgesamt in die Statistik geschaut, 41 Aktive, davon sind 8 vom SC Magdeburg, 4 von der SG Neukölln, 4 oder, je nachdem ob Julian sich qualifiziert, 5 gehören zur SG Essen, das sind damit die Top 3 Vereine, die hier aktive Stellen für die kontinentalen Titelkämpfe. Auf der Juniorenseite gab es ebenfalls die Nominierung für die Wettbewerbe in München. Heimvorteil. Beim DSV hofft man, dass hier ein ganz besonderes Feuer entfacht wird in der bayerischen Landeshauptstadt, in der Olympiahalle von 1972, die meines letzten Wissens nach, wenn man dort an beiden Seiten Anschlagmatten oder elektronische Zeitmessplatten reinhängt, dann zu kurz wird, um noch internationalen Standards zu genügen. Dann ist sie nicht mehr 50 Meter lang, sondern nur noch 49,85 oder sowas, keine Ahnung. Es ist relativ schmal gefasst, jedenfalls die Beckenabmessung. Offensichtlich gibt es da jetzt Mittel und Wege, das Becken wieder auf die nominelle Länge zu bringen, die dann einen internationalen Wettbewerb möglich macht. Und daran teilnehmen dürfen insgesamt 38 Talente, die dann dort in München am Start sein werden. 21 Frauen, 17 Männer bilden das Team des DSV und bei 38 denkt man so, das ist aber auch ganz schön viel, damit hat der Deutsche Schwimmverband insgesamt 78 Aktive bei den beiden höchst gestellten Highlights, internationalen Highlights dieses Jahr am Start. Das ist eine ganz schöne Menge. Aber 2025 in Chamorin waren es 35 Sportlerinnen und Sportler, die mitgefahren sind. 2024 nach Litauen, nach Vilnius, waren es sogar 41 Aktive. Und wer das in den vergangenen zwei Jahren auch verfolgt hat, der hat gesehen, dass der deutsche Fanblock immer lautstark und auch zahlenmäßig sehr, sehr stark vertreten war, und das soll dieses Jahr nicht anders werden. Deswegen gibt es in der Münchner Halle einen deutschen Fanblock, der dort initiiert wurde. Da kann man mal auf der German Aquatic Seite gucken, welchen Code man eingeben muss bei der Ticketbestellung, und dann sitzt man dort zwischen all den Fanboys und Fangirls, die ihre Schützlinge anfeuern und nach vorne peitschen. Besonderes Erlebnis, macht echt Spaß, ist eine schöne Stimmung. Am Ende geht es ja auch darum, dort einfach eine gute Zeit zu haben. Auffällig beim JDM-Team ist, dass Linda Roth und Yara Ferriefstahl Doppelstarterinnen sind. Sowohl in München als auch in Paris werden sie am Start sein. Und Juliana Butler und Mitya Bauer sind sicherlich auch ganz wesentliche Stützen des JDM-Teams. Als U23-EM-Normunterbieter und Unterbieterin können sie sich hier glücklich schätzen, bei der JDM sicherlich Finalchancen, wenn nicht sogar Medaillenchancen, sich ausrechnen zu dürfen. Wir sind jetzt die 38 Glücklichen, die hier nach München fahren dürfen. Bei den Frauen Linda Roth, Alina Bajewitsch, Juliana Butler, Leni Labarre, Yara Ferriefstahl, Melina Nitschke, Mira Helget, Luisa Marie Herrmann, Laura Sophie Kohlmann, Lara Vandenhirtz, Zarina Selimovic, Sidney Savannah Ferch, Leonie Mau, Hanna Schneider, Kara Vogt, Alina Bettke, Ronja Gerling, Evelyn Wegrotzki, Alina Meyer, Marlene Chustowski und Viktoria Hoffmann. Bei den Männern ergänzen dieses starke Frauenteam Mitya Bauer, Lius Pepe Baumeister, Larus Thiel, Rudolf Borders, Hugo Engelin, Fabian Mager, Gerhard Norwisch, Felix Brandner, Alexander Giesbrecht, Luis Hoffmann, Georg Alexander Kloß, Jannis Schmidt, Nils Nolte, Simon Brugger, Matteo Straßburger, Jonas Lischke und Moritz Bergmann. Und der ein oder andere von den eben genannten hat noch ein kleines Sternchen oben an seinem Namen dran, nämlich Sidney Ferch, Viktoria Hoffmann, Leni Labarre und Moritz Bergmann müssen bei den kommenden deutschen Jahrgangsmeisterschaften nochmal zeigen, dass sie wertvolle Bestandteile des DSV-Teams sein können. Denn sie waren bisher durch Verletzungen oder andere Gründe verhindert, ihre Nominierungsleistung zu erbringen für die Junioren-Europameisterschaften. Das können sie dann in Berlin in der SSE bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften nochmal nachholen und sich auch ins Team schwimmen und dann mal am Ende bei ungefähr 1500 Zuschauenden in München auf den Startblock zu steigen. 1500 Zuschauende, die erlaubt sind, klingt mir ehrlich gesagt sehr, sehr viel und nach mehr als in Vilnius oder Chamorin erlaubt gewesen sind. Und mit dem Thema Zuschauer sind wir gleich bei einem der sicherlich kontroversesten Themen der vergangenen Woche angekommen, denn ein kleines Vögelchen hat mich auch erst darauf aufmerksam müssen und Skandal will ich es nicht nennen, aber die Fragwürdigkeit bestätigte sich tatsächlich. Es geht um die deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf. Als wäre dieses Event nicht schon kontrovers geplagt genug, wie auch immer man das ausdrücken möchte, mit all den Hin und Hers und Hasse nicht gesehen, die dort stattgefunden haben, mit Sportlern, die starten dürften und dann jetzt vielleicht nicht mehr, weil sie doch nicht in die Top, wie viel auch immer, reinfallen, fiebern ja alle diesem nationalen Höhepunkt entgegen. Eltern, Verwandte wollen sich das vielleicht angucken, wollen von den Drängen, von der Tribüne richtig Stimmung machen und für lautstarkes Event sorgen. Und das, was in den vergangenen Jahren unter anderem in Dortmund sehr, sehr gut gelungen ist, stellt sich in Düsseldorf sehr schwierig dar, denn die Zuschauersituation ist beschränkt. Sagen wir mal so, also es wurde zugunsten der Zuschauenden auf mehr Aktive verzichtet, damit man anfeuern kann. Und entsprechend heiß begehrt sind die Tickets, die jetzt hier rar gesät sind. Und da wurde mir zugetragen, dass die Zuschauertickets wohl schon weg seien. Und da stellt sich natürlich die Frage, Moment, gab es da nicht irgendwo mal so ein Hinweis, dass die Ticketverkauf erst startet, wenn der Meldeschluss rum ist? Und das ist auch so, wenn man auf die Homepage guckt, dann steht das dort. Geht man aber ein, zwei Seiten weiter und auf die Ticketseite, dann steht dort Verkaufsstart am 1. Mai um 10 Uhr. Und dann gab es vermutlich festivalähnliche Zustände, weil sich das dann entsprechend schnell rumspricht alles und das Ruhrgebiet ja jetzt auch nah dran ist, viele Sportler, Sportlerinnen da haben, wird also schon mal ein wahnsinnig umfangreiches Kontingent abschöpfen wird. Sprach sich das schnell rum und es waren festivalähnliche Zustände. Ähnlich wie beim Tomorrowland oder fürs Burning Man Festival oder für eine Show von BTS sitzen dann die gehypten Familienmitglieder vor dem Rechner, drücken F5, F5, F5 und refreshen die Ticketseite in der Hoffnung, eines der begehrten Tickets zu erhaschen. Wenigen ist das gelungen, 15 Minuten später hieß es dann wohl schon, alle Tickets weg, wir sind sold out. Heißt aber auch, dass alle, die sich auf die Information verlassen haben, dass es erst nach dem Meldeschluss Tickets geben wird, die gucken jetzt erstmal in die Röhre. Angefragt beim Veranstalter bekommt man eine automatisierte E-Mail zurück. Ich habe nicht die klassische Frage gestellt, ey, hast du noch ein Ticket für mich? Sondern, sag mal, gab es da eigentlich schon Tickets und wie ist das jetzt so zu verstehen? Weil steht ja irgendwie in Diskrepanz. Naja, gibt es eine automatisierte Antwort, die dort wieder zurückkommt, die einen winzig kleinen Hoffnungsschimmer, also irgendwo ganz fern am Horizont dieses dunklen Tunnels, der einen vor der Fensterscheibe stehen lässt, heißt es dann, nach Meldeschluss soll es angeblich noch eine zweite, kleinere Welle an Tickets geben. Und sagen wir mal so, das Feedback auf diese Ankündigung, die da in den sozialen Medien mich erreicht hat, das war ziemlich eindeutig, was davon so zu halten ist und ich kann es euch nicht verübeln. Tja, was fehlt mir jetzt auch schwer, dort irgendwelche positiven Worte zu finden, aber es fügt sich so ein bisschen ins Bild dieses schwimmerischen Mehrkampfes. Da ist erheblich Verbesserungspotenzial, um es mal positiv auszudrücken. Jetzt müssen wir die Aufgabe, das Ganze wieder ein bisschen runterzukühlen. Das machen wir ganz neutral mit der Wissenschaft der Woche. Denn in den vergangenen 12, 13, keine Ahnung wie viele Minuten, als es um die Nominierungen ging, war da schon der ein oder andere Brustschwimmer oder die ein oder andere Brustschwimmerin, waren weniger Brustschwimmerinnen als Brustschwimmer dabei, die sich für internationale Höhepunkte qualifiziert haben. Und in der Wissenschaft der Woche geht es dieses Mal darum, was macht eigentlich einen guten Brustschwimmer aus? Woran kann ich den erkennen, entweder als Trainer, als Trainerin, als Mannschaftskamerad oder vielleicht sogar als Zuschauer, als Zuschauerin. Und das hat sich ein dreiköpfiges Forscherteam rund um Emily Nicol, Simon Pearson und Elaine Thor angeguckt, veröffentlicht im International Journal of Sports Physiology and Performance im Jahre 2022, also 4 Jahre her. Und das Ganze trägt den wundervollen Titel The Association of Range of Motion, Dryland Strength Power and Anthropometry and Velocity in Elite Breaststroke Swimmers. Man mag es kaum glauben, dass ich am Wochenende Englisch sprechen darf. Nun ja, Anthropometrie. Egal. Wie auch immer, das wird ein Wort sein, das ich nicht benutzen werde. Von daher bin ich da schon mal raus. Dryland Strength Power könnte da schon eher mal vorkommen. Oder Breaststroke Swimmers. Das haben wir doch schon mal ganz gut geübt. Also, wer das Ganze übersetzen konnte, der darf sich glücklich schätzen, allen anderen mal kurz auf die Sprünge geholfen. Es geht um den Zusammenhang zwischen dem Bewegungsraum, also der Range of Motion, der Beweglichkeit in den Gelenken, der athletischen Stärke, anthropometrischen Merkmalen und der Geschwindigkeit bei Elite-Brustschwimmerinnen und Brustschwimmern. Und die Forschenden leiten das Ganze eigentlich ganz witzig ein, weil sie sagen, ey, Brustschwimmen ist einzigartig. Damit zielen sie auf die Bewegungstechnik ab, auf die Bewegungsausführung. Aber ehrlicherweise muss ich auch immer sagen, wenn ich an Brustschwimmer denke, denke ich an sehr extrovertierte Charaktere, an besondere Charaktere. Und wenn man sich die deutsche Meisterschaft nochmal anschaut, dann haben die Brustschwimmerinnen und Brustschwimmer sowohl auf internationaler als auch nationaler Bühne eigentlich immer die extrovertiertesten Ausmärsche dabei. Grüße gehen raus, also ist nicht... Da war die ein oder andere Grimasse dabei, denke da an Heidelberg. Nun ja, ist auch meine eigene Erfahrung, wenn ich da so zurückdenke, da waren die Brustschwimmerinnen und Brustschwimmer eigentlich immer diejenigen, die das Besondere in die Trainingsgruppe gebracht haben und so ein bisschen, ja, naja, was der Torwart beim Fußball ist, der Brustschwimmer beim Schwimmen. So. Das haben die Erforschenden hier aber gar nicht gemeint, sondern gingen auf die Bewegungstechnik ein. Und die ist in der Tat sehr einzigartig. Es ist eine Bewegung, wo die Füße zum Beispiel angestellt werden und nicht gestreckt werden wie in den anderen drei Schwimmarten, wo die Knie nach außen gedreht werden. Es findet eine Auswärtsrotation im Knie statt. Es findet ein Anbeugen ein Anfersen, also die Fersen bewegen sich zum Po statt, was in den anderen drei Schwimmarten nicht durchgeführt wird. Beim Armzug. Also so Rührschüssel auskratzen, ja, die Arme gehen weit nach außen, Ellbogen wird angestellt. Das hat am Anfang viel Ähnlichkeiten mit dem Kraularmzug, mit dem Delfinarmzug. Allerdings endet der Armzug dann auch wieder einzigartig auf Brust, auf Schulterhöhe. Und dann werden die Arme widerstandsarm nach vorne gebracht, möglichst nah beieinander. Es folgt eine Gleitphase, die je nach Tempo mehr oder weniger stark ausgeprägt ist. Und so hat man innerhalb dieses Zyklus eigentlich ganz klar zwei Geschwindigkeitsmaxima. Eins aus dem Armzug, eins aus dem Beinschlag. Und diese Geschwindigkeitsvariation findet man so in den anderen drei Schwimmarten eigentlich auch nicht. Und das stellt sehr, sehr hohe Anforderungen an die Koordination, an die Bewegungsausführung, an die Rhythmik. Wann mache ich eigentlich was? Und all diese vor allen Dingen Beweglichkeiten im unteren Extremitätenbereich, also bei den Beinen, ist das, was so viel Beweglichkeit ausmacht. Und auch im Oberkörper ist eine hohe Beweglichkeit inzwischen viel mehr vonnöten, als das vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Und diese hohe Schwimmgeschwindigkeit fußt also genau deshalb dann auf einer hohen Beweglichkeit und auf viel Kraft, die man ins Wasser bringt, die an Land trainiert werden muss. Und wie immer im sportlichen Kontext auf anthropometrischen Eigenschaften, also Körperhöhe, Extremitätenlänge, Armlänge, Beinlänge, Fußgröße, Handgröße, all diesen Dingen, die man vielleicht ganz gemeinhin als Talent bezeichnen könnte. Und so werden diese drei Größen, Beweglichkeit, Kraft und Anthropometrie, ins Verhältnis gesetzt zur Schwimmleistung. Vor allen Dingen die Beweglichkeit beeinflusst nachweislich zwei wesentliche Aspekte des Brustschwimmens, nämlich die Undulation und den Beinschlag. Und die Undulation ist jetzt nicht mehr wahnsinnig neu, aber sorgt dafür, dass die Amplitude, die Geschwindigkeit, die Differenz zwischen Geschwindigkeitsminimum und Maximum, diese Geschwindigkeitsamplitude kleiner wird, nämlich dadurch, dass der Oberkörper mehr mitarbeitet, aktiv nach vorne geht, dadurch die Hüfte ein bisschen mehr in Bewegung kommt, diese Wellenbewegung, die Undulation dadurch einsetzt. Damit bleibt die Geschwindigkeit mehr auf einem konstanten Niveau und unterliegt nicht so großen Schwankungen. Und damit sinkt auch der inertiale Aufwand, um Geschwindigkeit überhaupt zu erzeugen. Wir kennen das alle vielleicht vom Fahrradfahren oder vom Autofahren. Ein Körper oder das Fahrrad aus einem Stillstand wieder in Bewegung zu versetzen, erfordert viel mehr Energie, als wenn es wenigstens noch so ein bisschen rollt und dann trete ich mal wieder in die Pedale. Und so ähnlich ist es beim Brustschwimmen auch. Ich möchte also eine hohe Grundgeschwindigkeit haben, dann habe ich nicht so einen hohen inertialen, beginnenden Kraftaufwand, um wieder Tempo aufzunehmen. Fehlt diese Beweglichkeit im Oberkörper, ist dementsprechend mehr Kraft notwendig für eine vergleichbare mittlere Geschwindigkeit. Im Beinschlag ist es dann so, dass vor allen Dingen die interne Hüftrotation, also beim Anfersen der Füße, diese Hüftrotation, die externe Knierotation, also wenn die Fersen am Po sind und dann werden die Füße nach außen gestellt, das Auswärtsdrehen der Füße, und dabei drehen sich die Knie so nach außen, ist dann die externe Rotation, die sind wesentlich bestimmend für die Effektivität und für die Wirkung des Beinschlags. So wurde zum Beispiel nachgewiesen, dass die Knierotation auf die 100 Meter Brust-Beinzeit den größten Einfluss hat. Dann wissen wir aus vorangegangenen Studien, dass Muskelkraft und Muskelausdauer wesentlich die Zykluslänge, Zyklusfrequenz und den Stroke-Style beeinflussen. Also ob ich eher flach schwimme oder mit einem Undulationsstil. So ist auch bekannt, dass eine hohe Frequenz, hohe Zyklusfrequenz direkt einhergeht mit einer besseren Performance im Klimmzugtest, heißt also die Oberkörperkraft, die ich dort im Klimmzug erreiche, korreliert mit dem Armzug und der Frequenz, die ich machen kann. Und es ist auch bekannt, dass eine größere Zuglänge, also ein längeres Gleiten, wer mehr Meter pro Zug schafft, eine größere Zuglänge, die Sportlerinnen und Sportler zeigen eine bessere Performance im Counter-Movement-Jump, im Hockstrecksprung. Also die Beinkraft korreliert mehr oder weniger direkt mit dem Beinschlag und damit auch mit der Zykluslänge im Brustschwimmen. Die Erkenntnisse hierzu, sagen die Forschenden allerdings, stecken noch in den Kinderschuhen bzw. sind ausbaufähig, und darum geht es in dieser Studie, diese Erkenntnisse auszubauen. Zu guter Letzt die anthropometrischen Eigenschaften. wissen wir aus dem Basketball, dem Sprinten, dem Radfahren, dass das Körperfett, die Länge der Extremitäten und der Körpertyp einen Einfluss hat auf die Leistung. Der Einfluss auf die schwimmerische Leistung hingegen ist weitestgehend unklar. Und all diese Dinge hat sich die nun nachfolgende Studie mit insgesamt 11 Probanden angeschaut. Die erschwammen über die Bruststrecken im Durchschnitt 882 World Aquatics Punkte. Und das ist schon mal ziemlich viel. War auch eine der Teilnahmevoraussetzungen. Es mussten mindestens 800 World Aquatics Punkte in der Saison 2019, 20 oder 21 erreicht werden, um hier überhaupt mitmachen zu dürfen. Also man hat sich da schon ziemlich die Elite rausgepickt, um dann Folgendes zu machen. Man hat die Beweglichkeit getestet durch ein physiotherapeutisches Screening in insgesamt 11 Bereichen. Erspare ich euch die Details. Man hat die athletischen Eigenschaften, die athletische Leistung getestet mit insgesamt 3 Tests. Zum einen die maximale oder mit einem Klimmzugtest, wo gemessen wurde, was denn die maximale Geschwindigkeit in diesem Klimmzug ist. Also wie schnell komme ich eigentlich nach oben? Mal nicht, wie viele schaffe ich, wie lange schaffe ich, wie viele in welcher oder wie auch immer, sondern einfach nur einer und den so schnell wie möglich. Dann gab es einen Hockstrecksprung, Counter-Movement-Jump. Klar, die Sprunghöhe und dann wurde die maximale Kraft der Adduktoren gemessen, also der Muskel, der dafür verantwortlich ist, dass die Beine sich schließen am Ende des Beinschlages. Dafür wurde zwischen den Knien eine Kraftmessplatte positioniert, dafür lagen die Sportlerinnen und Sportler in Bauchlage. Dann diese Kraftmessplatte zwischen den Knien 3 Sekunden lang maximal zusammengedrückt und die Kraft wurde dann gemessen. Das Ganze ergänzt durch anthropometrische Messungen, zum Beispiel das Gewicht, die Sitzhöhe, die Länge des Schienbeins, die Fußlänge und. Das Ganze wurde durch einen Fachmann durchgeführt. Und jetzt kann man auch noch zum Schwimmen. Insgesamt 3 Schwimmleistungen, 3x25 Meter im maximalen Tempo, im 200 Meter Tempo und im 100 Meter Tempo zurückgelegt. Und nach all dieser länglichen Vorrede geht ihr jetzt drauf, weiß ich, was kam jetzt raus? Erzählt's uns gerne. Gucken wir uns an, Frauen versus Männer, dann wird erstmal zuallererst klar, wenig überraschend, Männer sind in allen athletischen Bereichen stärker, außer in der Adduktion, also in dem Zusammendrücken der Beine, da gab es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. In der Beweglichkeit gab es auch keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern und in der anthropometrischen Messung erzielen auch die Männer größere Werte als die Frauen und zwar in allen Bereichen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Viel interessanter war allerdings, dass die Beweglichkeit und die anthropometrischen Merkmale nicht in zusammengebracht werden konnten mit der schwimmerischen Leistung. Deswegen wurde das jetzt hier im Folgenden auch gar nicht weiter betrachtet, sondern der Fokus lag jetzt ganz klar auf den athletischen Voraussetzungen, auf den athletischen Merkmalen und welche der Schwimmgeschwindigkeiten 50, 100 oder 200 Meter das denn eigentlich so beeinflusst. Erklärung hierbei vielleicht aus meiner Sicht, ich glaube, die Schwimmerinnen und Schwimmer waren in den athletischen Merkmalen, in den Beweglichkeitsmerkmalen so dicht beieinander, dass dann da erstmal kein Unterschied vorlag und dann kann entsprechend auch kein Unterschied in der schwimmerischen Leistung hergestellt werden. Ähnliches vielleicht bei der Anthropometrie, die Männer und die Frauen werden alle ungefähr gleich hoch, gleich schwer gewesen sein und dann kannst du da auch keinen Zusammenhang mehr finden zwischen, wenn alle gleich sind, schwimmt der eine besser, der andere schlechter, naja, woran soll es denn liegen, ist da alles gleich in dem Merkmal, was du damit korrelieren möchtest. Also bleiben wir bei der Athletik, wo es wirklich Unterschiede zwischen den Athletinnen und Athleten gab. Und so wurde eine starke Korrelation zwischen der athletischen Performance und den kinematischen Parametern im Bereich des Sprint- und des 100-Meter-Tempos gefunden. So gab es bei den Frauen eine starke Korrelation zwischen der Wirkung des Armzugs, also der Beschleunigung, die aus dem Armzug generiert wird, und der Klimmzuggeschwindigkeit für das 100 Meter und Maximaltempo. Außerdem gab es einen Zusammenhang zwischen dem 200 Meter Tempo und der Wirkung des Beinschlags, also wie viel Beschleunigung nehme ich aus dem Beinschlag mit, und dem Hockstrecksprung, dem Counter-Movement-Jump. Ebenfalls bei den Frauen gab es eine starke Korrelation zwischen der Wirkung des Armzugs und dem Counter-Movement-Jump im 100-Meter-Tempo. Bei den Männern wiederum gab es nur eine starke Korrelation, nämlich zwischen dem Beinschlag und der Klimmzuggeschwindigkeit im 100-Meter-Tempo. Fragt mich nicht, wo das herkommt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie der Beinschlag von der Klimmzuggeschwindigkeit profitiert. Für mich ist das vielleicht so ein Artefakt. Manchmal findet man so komische Sachen, wenn man, die Statistiker unter euch wissen das, wenn man nur genug Leute sucht, dann wird man in jeder Frage, die man dort stellt, signifikante Ergebnisse finden. Nun ja, gehen wir ein bisschen näher rein. und schauen uns mal an, wie das so schwimmerisch jetzt ausgesehen hat. In der Zykluslänge war es so, dass es einen starken Zusammenhang gab bei den Männern zwischen dem Hockstrecksprung und der Zykluslänge im Sprint und 100 Meter Tempo. Daraus folgt allerdings nicht, dass der Hockstrecksprung einen Rückschluss zulässt auf die Vortriebswirkung des Beinschlags, denn zwischen der Zykluslänge, also wie viel Meter lege ich mit einem Schwimmzyklus zurück, und dem Vortrieb des Beinschlages gab es nur einen schwachen Zusammenhang. Das heißt also, die Zykluslänge hängt nicht nur vom Beinschlag ab, sondern auch mitentscheidend vom Armzug. Also zum Beispiel, wie widerstandsarm komme ich nach vorne, wie viel Kraft generiere ich aus dem Armzug, wie stark bremse ich dort ab, um dann wiederum wird der Beinschlag halt effektiver oder weniger effektiv. Sind wir wieder bei den Inertialkräften, die dort wirken. Also nicht verwechseln, dass hier ein Zusammenhang existiert zwischen dem Hockstrecksprung und der Zykluslänge, weil ein starker Hockstrecksprung damit nicht automatisch bedeutet, ich habe einen starken Beinschlag und hole dort viel Tempo raus. Ferner fanden die Forschenden dann heraus oder erkannten hier in der durchgeführten Untersuchung, dass es bei den Frauen einen starken Zusammenhang gibt zwischen der Klimmzugleistung, also der Klimmzuggeschwindigkeit, und der Zyklusfrequenz, und zwar sowohl bei 50 als auch bei 100 und 200 Metern. Je schneller die Frauen also sich nach oben ziehen konnten im Klimmzug, desto größer war ihre Zyklusfrequenz. Fand man aber nur bei Frauen, bei den Männern wiederum nicht. Und da ist die Begründung möglicherweise, dass die Testart hier mitentscheidend ist. Denn hier ging es bei der maximalen Geschwindigkeit, geht es auf den Faktor der Kraftentwicklung. Also wie schnell kann ich Kraft generieren? Und in bisherigen Studien war es bisher ein Exhaustive Pull-Up-Test. Also wie viele Klimmzüge kann ich eigentlich machen, bis ich keinen mehr schaffe. Und das ist näher an zum Beispiel dem realistisch, also näher an dem, was man über die 200 Meter Brust, über die 100 Meter Brust eigentlich braucht. Mache ich ja auch im Prinzip viele Klimmzüge im Wasser nacheinander, als jetzt hier diese einmalige, maximale, schnelle Bewegung. Generell wurde festgestellt, dass in den athletischen Parametern es insgesamt 11 starke Korrelationen gab zwischen den Brustsprints und der 100 Meter Leistung. Und die 200 Meter Leistung nur mit 5 athletischen Parametern eine starke Korrelation gezeigt hat. Also wir lernen hieraus, dass die 200 Meter Leistung viel stärker abhängig ist, vielleicht von der Physiologie und der Bewegungseffizienz, als von den reinen Zahlen, die man vielleicht als Sprunghöhe oder als Klimmzug hier erreicht. Wohingegen sich, je kürzer die Strecke wird, desto mehr spielt das Athletische dort auch eine Rolle. Und das ist eigentlich die wesentliche Erkenntnis, die hier drin steckt in diesem Studiendesign, in dieser Forschung, dass es zwischen den Sprint- und 100 Meter Leistungen wahnsinnig starke Zusammenhänge zu den athletischen Parametern gibt, bei den 200 Meter Leistungen viel mehr das Technische im Vordergrund steht. Außerdem haben die Forscher jetzt hier ein Modell entwickelt, mit dem man die erwartete Schwimmgeschwindigkeit aus den athletischen Ergebnissen herleiten kann. Und das ist dahingehend spannend, als dass man sagen kann, okay, pass auf, du springst so hoch, du bist so schnell im Klimmzug, du hast diese Kraft in den Adduktoren, du müsstest eigentlich so und so schnell schwimmen können. Aber das schaffst du im Wasser irgendwie nicht. Und dann kann man hingehen und sagen, okay, an der Athletik, an den körperlichen Voraussetzungen liegt es nicht. Es muss wohl wirklich an technischen Fehlern, an einem ineffizienten Schwimmstil liegen, weshalb du die eigentlich erwartete Geschwindigkeit nicht erreichst. Das heißt, wir müssen ganz, ganz klar im technischen Bereich arbeiten, dem, was eigentlich im Wasser passiert. Und wir lernen hieraus, dass die powerbasierten Übungen im Athletiktraining notwendig sind für eine Maximierung der Leistung im Brustsprint. Also explosive, schnelle Geschichten, die sind wesentliche Leistungsvoraussetzungen für schnelles 50 und 100 Meter Brustschwimmen. Und damit nehmen wir doch eigentlich zwei schöne Sachen mit, also mindestens zwei schöne Sachen mit in die zukünftige Trainingsarbeit, in die Trainingsentwicklung. Wenn ich mich mit meinen Brustschwimmern auf 50, 100 Meter konzentrieren möchte, dann gehe mal ein bisschen mehr in den Kraftraum. Will ich mehr 200 Meter machen, guck hin, dass sie möglichst effizient in ihrem Schwimmstil werden. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Aufnahme am Dienstag, weil es morgen schon nach Berlin geht, zu den internationalen deutschen Meisterschaften im Paraschwimmen sowie der World Series im Paraschwimmen in Berlin. Das heißt, das Schwimmfestival geht weiter. Da werde ich am Mikrofon sitzen, von Donnerstag bis Dienstag 6 Tage durchsprechen. Die Gelo Revoices sind schon eingepackt. Vielleicht brauche ich dann noch eine zweite Packung. Schauen wir mal, wie wir da so durchkommen. Wer nicht in Berlin sein kann, der hat vielleicht die Möglichkeit, bei den Norddeutschen Meisterschaften in Braunschweig mal zuzugucken oder beim Sparkassencup in Erlangen oder in Heidelberg und Freiburg, wo die BAVÜ-Meisterschaften der offenen Klasse und alten sowie jungen Jahrgänge stattfinden. Die älteren und die offene Klasse in Heidelberg. Und die Jüngeren dürfen sich in Freiburg miteinander vergleichen und messen. Wir hören uns, wenn die Stimme denn so will, in der nächsten Woche mit Geschichten aus Berlin. Garantiert von den dortigen Para-Events. Ich habe da schon richtig Bock drauf, habe mich da in der vergangenen Woche mal eingearbeitet, eingelesen und eingefuchst in die Thematik. Das wird, glaube ich, echt ein tolles Fest des Paraschwimmens. Ihr könnt sicherlich mal vorbeigehen in Berlin in der SSE und euch das anschauen, auch am Wochenende. Da hört ihr nicht nur hochqualitativen Kommentations-Content, sondern seht auch Sportlerinnen und Sportler, die an ihre Leistungsgrenzen gehen, so wie schon vergangene Woche bei den deutschen Meisterschaften. Wenn ihr schon mal in Berlin seid und ihr seid vielleicht am Beckenrand unterwegs, kommt gerne vorbei, sagt mal Hallo und dann haben wir dort alle zusammen eine schöne Zeit. Ansonsten an diesem Wochenende bleibt mir nur zu wünschen, wie immer, bleibt gesund, seid nett zueinander. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder nach dem nach Christi Himmelfahrt, ist das dann am Freitag, am 15. Mai. Es war mir eine Freude, euch heute zu unterhalten und dann bis nächste Woche. Ciao!